Seisel, 1906 geboren in Budapest in einer deutschsprachigen Familie. Man hat Ungarisch geredet mit den Angestellten, aber die Gouvernanten waren Französinnen oder Britinnen. Aber die Familiensprache war Deutsch und die Eva ist aufgewachsen, also ihr Mädchenname war Stricker. Und ihre Mutter war eine promovierte Historikerin, die über amerikanische Geschichte, über Pocahontas promoviert hat. Also sehr interessante Familie. Und nach dem Krieg kam die Familie, nach dem Ersten Weltkrieg kam die Familie nach Wien und hat unweit hier gewohnt, in der Boltzmanngasse. Und als wir vor vielen Jahren hier eingezogen sind, habe ich oft mit ihr telefoniert und zum Fenster hinausgeschaut und habe gesagt, jetzt fährt die Straßenbahn vorbei. Und dann hat sie gesagt, die Nummer 37 oder die 38. Das waren noch die gleichen Straßenbahnen wie Anfang der 20er Jahre. Die Eva hat sich sehr für handwerkliche Kunst interessiert und hat in Budapest bei einem Töpfer gelernt und hat 1927 eine Stelle bekommen in Hamburg in einer kleinen Töpferei und wurde dort ausgebildet und hat gelernt, wie man mit einer Drehscheibe Porzellansachen macht. Sie war die einzige Frau im Betrieb und hat erzählt, am ersten, zweiten, dritten Tag, wie sie heruntergekommen ist, war ein Lehmpenis auf ihrer Drehscheibe. Und dann hat sie ihn weggewischt und gar nichts gesagt und so weiter. Und dann, seither war sie anerkannt von den Männern da in dem Betrieb und so. Hat ein Jahr später dann auf eine Anzeige der Schramberger Majolika-Fabrik im Schwarzwald geantwortet und wurde dann angestellt und war dort einige Jahre. Sie hat sich sehr mit der Besitzerfamilie angefreundet. Das wusste ich nicht, habe ich erst neulich erfahren. Im Stadtmuseum Schramberg sind Aufnahmen, wie die sie mit der Familie Meyer, dem Besitzer der Schramberger Majoli-Fabrik, im Urlaub war in Holland mit und hat den kleinen Buben gehütet im Wasser und so. Und war dort, glaube ich, bis 28, bis vielleicht 30, ging dann nach Berlin, hat dort auch bei einer großen Firma Carstens gearbeitet und ging von dort in die Sowjetunion, weil sie es interessiert hat, der neue Mensch, die neue Kunst, die neue Ästhetik. Aber in Berlin hat sie gewohnt und eine entfernte Verwandte oder vielleicht nicht so entfernte Verwandte, die Anna Segers, hat sie dann erzählt, die Anna Segers hätte ihr SPD-Parteibuch weggeworfen, hätte gesagt, jetzt gibt es Revolution, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Und ihr anderer Freund, mit dem, oder Liebhaber vielleicht, mit dem sie nicht vielleicht, mit dem sie in Berlin war, war Arthur Koestler, den sie auch aus Schramberg öfters in Paris besucht hat, als er Auslandskorrespondent war. Ging dann in die Sowjetunion und wurde künstlerische Leiterin der sowjetischen Keramikindustrie. Und wurde Mitte der 30er Jahre, vielleicht 36, verhaftet. Ihr wurde vorgeworfen, sie hätte einen Anschlag auf Stalin geplant und wurde 18 Monate in Gefängnissen festgehalten und verhört. In seinem Buch Die Sonnenfinsternis sagt Arthur Koestler, dass Eva das Vorbild war für Rubatschow, also diese Szene im Gefängnis, wie er an die Leitung klopft und mit Morsealphabet mit den anderen Gefangenen kommuniziert, weil sie das gemacht hat im russischen Gefängnis. Und wurde dann entlassen, kam zurück nach Wien zu ihren Eltern. Kurz darauf war der deutsche Einmarsch in Österreich im März 38 und hat an diesem Samstag, war der 12. März, glaube ich, das Land verlassen auf dem Zug nach in die Schweiz und hat dort ihren Verlobten Hans Seisel kennengelernt, nicht kennengelernt, getroffen und ist mit dem mit 100 Dollar oder so nach England ausgewandert, wo sie geheiratet haben und dann nach Amerika ausgewandert sind. Ich glaube, dass sie dort relativ schnell eine Stelle gefunden hat oder einen Vertrag bekommen hat vom Pratt Institute und auch ein Parsons School of Design in New York. Also Parsons School ist ein Teil von der New School for Social Research, Universität im Exil, wo viele europäische Exilanten, Wissenschaftler, ob Juden oder Sozialisten oder Kommunisten, untergekommen sind. Und da gibt es eine Fakultät, heißt Parsons School of Design. Und dort hat sie, glaube ich, relativ schnell eine Anstellung bekommen und hat dort unterrichtet. Und wie das zu dem ersten Vertrag mit Castleton, also dieses große Service, viele Leute in Amerika sind mit Eva Sachen aufgewachsen. Also die wissen nicht, wer die gemacht hat, aber jeder erkennt das Glas für Honig oder Milch oder Wasser. Also sie gehört zum Inventar Amerikas, sagen wir, der 50er, 60er Jahre. Auch diese Behälter, die in den Kühlschrank gepasst haben, also mit Platz sparend. Und da gab es auch schon relativ früh, weiß jetzt nicht, ob 40er Jahre oder Anfang 50er Jahre, dass das Museum of Modern Art in New York eine Ausstellung für Evas Sachen gemacht hat. Also dann ist sie bekannt geworden und sehr nachgefragt und konnte dann wahrscheinlich auch auswählen, für wen sie gearbeitet hat und was sie dann gemacht hat. Aber halt immer ihre Ästhetik war das Runde, also nicht klare Kanten, sondern immer verspielt, weil sie sagt, in der Natur gibt es keinen rechten Winkel. In der Natur gibt es runde Formen. Und ich habe sie mal, das muss so Mitte 90er Jahre, hat sie einen Preis bekommen in New York zusammen mit Philip Johnson. Philip Johnson, ja, der Architekt des Seagram Building, also sehr hoch und sehr quadratisch, praktisch gut. Und beide waren über 90. Philip Johnson ist ungefähr ihr Alter. Und er hat dann in seiner Dankesrede irgendwas gesagt, also über die Ästhetik der geraden Flächen und so weiter. Und die Eva hat dann sie hat dann eben gesagt, also gerade Ecken waren nie ihr Schönheitsideal. Ihr Schönheitsideal war immer ein Babypopo. Und also ihre erste Ausstellung, wenn ich das richtig sehe, war 84. Da war eine lange Pause in den 70er Jahren, wo sie wieder was ganz anderes gemacht hat. Also Eva ist ja nie stillgestanden, sondern sie hat in den 60er Jahren, war sie sehr engagiert in Amerika bei diesen Protestmärschen für die Rechte der Schwarzen und gegen den Vietnamkrieg. Und hat dann auch historische Studien gemacht. Zum Beispiel eine Studie hieß 1741. 1741 wurden in Manhattan, weiß nicht, Dutzend oder 20 schwarze Sklaven aufgehängt. Man hat ihnen vorgeworfen, sie hätten einen Aufstand geplant. Und die Leibeigenen in New York oder in anderen Ostküstenstädten, das waren ja nicht wie die Sklaven auf den Baumwollfeldern. Also die konnten Familie haben und so weiter, aber die waren eben nicht frei, aber die konnten auch Geld verdienen und konnten Handwerker sein und so. Und da gab es auch einige sehr, also die konnten lesen, schreiben, waren engagiert. Und die Eva hat nachgewiesen, dass man die vorbeugend aufgehängt hat, um einer Revolution vorzubeugen, um Die haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und hat sie da auch nachgewiesen, dass viele gutbürgerliche, auch Priester, nicht Priester, sondern Pfarrer, nach denen in der Lower Manhattan Straßen benannt sind, dass die an diesen Todesurteilen mitgewirkt haben, wissend, dass die unschuldig waren, aber um einem Aufstand der Schwarzen, sagen wir mal, vorzubeugen. Diese eine Studie nannte sie, glaube ich, als 1741 Tassels for Trinity. Tassels, das sind die Zottel. Also das ist die Spitzen von einem Altartuch. Und das war die Trinity Church. Also diese Verquickung von Kirche zu Rassenunterdrückung hat sie dann erforscht und hat noch ein paar andere Studien. Eines hieß Did the President Wink? Also hat der Präsident gezwinkert? Da ging es um, glaube ich, einen Krieg in Kuba 1898 oder so. Also, in den 70er Jahren hat sie nicht als Designerin gearbeitet, sondern eher diese historischen Geschichten und hat sich politisch für Bürgerrechte in den USA engagiert. Und ich glaube dann auch später waren hauptsächlich Reproduktionen, die dann kamen. Es gab erst ziemlich zum Ende ihres Lebens, dass sie Aufträge bekommen hat von jungen Geschäftsleuten in Amerika, die ihr Aufträge gegeben haben, neue Sachen zu entwerfen, die dann hauptsächlich in Indien oder so produziert wurden. Also im Stil von ihren früheren Sachen, aber also wie gesagt, im letzten Jahrzehnt ihres Lebens, sie starb ja mit 105, aber hat praktisch bis zum Schluss gearbeitet. Aber sie hat gesagt, sie hätte in ihrem Leben keine Minute gearbeitet. Sie hätte immer nur gespielt. Also war ihr, ja. Und hat immer, und dann zum Schluss war sie, hat sie ja kaum noch was gesehen. Also ihr Augenlicht ist in den letzten paar Jahren erloschen. Aber hat nach wie vor entworfen, und zwar mit ihren Händen. Also sie hat Sachen in die Hand genommen und dann auch noch gezeichnet und hat dann Assistenten gehabt, die haben das dann in Modelle gemacht und hat es wieder angefasst und dann geändert. Also deswegen auch ihre Sachen sind, alles was die Eva entworfen hat, möchten wir gerne anfassen. Also das sind nicht nur zum Anschauen, sondern das sind taktile Anfassdinge, weil sie eben gesagt hat, dass der Mensch nicht nur mit den Augen schaut, sondern eben hauptsächlich auch mit den Händen. Und dass es gut, schön in der Hand liegen muss. Eva, ihre Familie und heute noch ihre Tochter sind überaus gastfreundlich und großzügig und herzlich. Als Eva 80 wurde, gab es eine Geburtstagsfeier. Und wir haben damals in Kanada gewohnt, in Ottawa, und wir sind hingefahren nach New York und haben die Kari mitgenommen. Aber das war eine Geburtstagsfeier von 3 Tagen. Das heißt, in der Einladung stand, wer mit Eva feiern will, soll bitte kommen zwischen Donnerstag und Sonntag. Und die Leute sind gekommen, Donnerstagnachmittag, Donnerstagabend, Freitagmorgen. Und wer immer da war, wurde verköstigt. Also wurde dann halt viel gekocht oder wenig oder Frühstück oder Ding. Und es war absolut formlos und es ging den ganzen Tag. Und damals war ihr Mann Hans noch am Leben und der war schon ein bisschen krank. Und dann hat er sich ab und zu hingelegt und hat geschlafen. Eine halbe Stunde später ist er wieder gekommen. Also und wir waren, und wer ein Bett brauchte, wurde dann irgendwo, hier kann man dann übernachten und so weiter. Also dieses ungeplante Großzügigkeit und nie irgendwie Stress oder so und alles hat irgendwie geklappt. Da hat sie auch Gedichte geschrieben und eines, mal sehen, ob ich das finden kann, weil das hat sie ihrer Tochter Jean, die ist jetzt 82, gewidmet. This was a birthday present for a little girl who wanted to know where, or rather when, life is. It's life you are living, and life is here. It's not sometimes later, it is now, Jeannie dear. It is not a road with beginning and end. It leads not anywhere, it's the time you spend. It's life when the sun shines, it's life when it rains. Not when you will get there, but riding the trains. Life is not a stamp collection of memories of the past. Life is in the present tense, the memory while it lasts. The cloud that hurries gently by, the bunny's funny leaps, the bunny's typo. If you hug them with your eye, being to you for keeps. Don't think that once will come a day when all be rich and smart and laughter will be there to stay, and then real life will start. Between the not yet gilded past and the time for which we strive lies unnoticed and not to last the moment which is life.
Wow. Ja, das beschreibt.